DW Menschen und Märkte.
Verschoben, aber nicht aufgehoben. Der Brexit-Sondergipfel und die Folgen. Außerdem Vorwürfe gegen die Weltbank und die Zukunft des Bargelds. Das jetzt im Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Andreas Becker. Herzlich willkommen. Stundenlang bis in die Nacht zu heute war beim EU-Sondergipfel in Brüssel verhandelt worden. Dann war klar, dass der Brexit erneut verschoben wird. Die Briten treten nicht schon zu diesem Wochenende aus der EU aus, sondern erst Ende Oktober. Sie erhalten also ein gutes halbes Jahr Zeit, um doch noch eine ordentliche Scheidung hinzukriegen. Vielleicht müssen sie sogar an der Europawahl Ende Mai teilnehmen, aber sicher ist das noch nicht. Holger Beckmann.
Kein Chaos-Brexit zwar, aber wieder langes Warten. Im Zweifel bis zum 31. Oktober. Nach der Brüsseler Brexit-Gipfelnacht wird nun klar, was diese Entscheidung bedeutet. Aus deutscher Sicht ist es vor allem der Punkt, Schlimmeres verhindert zu haben. Aus französischer ist es der bestmögliche Kompromiss, den man erzielt hat.
Nous avons préservé l'unité des 27, ce qui est pour nous important.
Wir haben die Einheit der 27 halten können, sagt Emmanuel Macron, Frankreichs Präsident, die für uns so wichtig ist. Andere nennen diesen Kompromiss den kleinsten gemeinsamen Nenner. Schließlich ist nach wie vor überhaupt nicht klar, wie es im Vereinigten Königreich nun mit dem Brexit weitergehen wird. Möglich sind in Großbritannien Neuwahlen, möglich ist eine neue Regierung mit einem Brexit-Hardliner wie Boris Johnson an der Spitze, möglich ist aber auch ein zweites Referendum über den britischen EU-Ausstieg und natürlich ist es auch denkbar, dass der Austrittsvertrag doch noch vom britischen Unterhaus angenommen wird. In Brüssel schließt niemand irgendeine dieser Varianten aus. Dass die Briten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nun doch an den Europawahlen teilnehmen werden müssen, ist aus Sicht einiger Europaparlamentarier allerdings problematisch, weil niemand wisse, wie lange die dann gewählten britischen Abgeordneten am Ende blieben und weil sie mit ihren Stimmen bei wichtigen europäischen Entscheidungen beteiligt sein werden, auch an der Wahl zum Beispiel zur neuen EU-Kommission. Dabei soll Großbritannien, so haben es die Regierungschefs jedenfalls festgelegt, eigentlich keinen Einfluss auf wichtige europäische Projekte mehr haben. Aus Sicht der EU-Kommission ein zentraler Punkt, erklärte Kommissionssprecher Margaretis Skinias am Mittag. Der Europäische Rat hat auf das britische Versprechen großen Wert gelegt, dass London sich der EU gegenüber während der Verlängerung konstruktiv und verantwortlich verhält im Sinne einer guten Zusammenarbeit und wir erwarten von der britischen Seite, dass sie sich daran auch wirklich hält. Für den deutschen Europaparlamentarier und Fraktionsvorsitzenden Udo Bullmann von der SPD hat Großbritannien jetzt bis Ende Oktober die Möglichkeit, die Weichen zu stellen hin zu einer engen Kooperation mit der EU auch in Zukunft.
Das kann nur bedeuten, dass man sich für die Zollunion entscheidet, mindestens für die Zollunion, wenn nicht für den Binnenmarkt. Dann sind viele Probleme auf einen Schlag gelöst. Wir haben keine Probleme mit dem Good Friday-Abkommen, wir haben keine Probleme mit einer harten Grenze zwischen Irland und Nordirland, also keinen neuen Krieg, keinen neuen Terror. Das ist uns ganz besonders wichtig.
Und Bullmann hofft, wie auch viele andere im EU-Parlament, dass die Europawahl mit britischer Teilnahme, wenn es denn dahin kommt, so etwas werden könnte wie ein vorgezogenes zweites Brexit-Referendum.
Die Wahlen, die stattfinden werden zum Europäischen Parlament, entsprechen der Rechtslage. Das ist ein Bürgerrecht, auch der britischen Bürgerinnen und Bürger, an Wahlen teilzunehmen, solange ihr Land nicht ausgetreten ist. Die werden so eindeutig ausgehen, dass wahrscheinlich danach die Brexit-Frage erledigt ist.
Sicher ist das allerdings keineswegs. Sicher ist nur, vom Thema Brexit haben in Brüssel die meisten inzwischen absolut genug, was Kommissionssprecher Skinias so formuliert.
What I want to say is that we are now in this house taking a Brexit break.
Was ich sagen möchte, ist, dass wir in diesem Haus jetzt eine Brexit-Pause machen wollen, sagt Skinias. Ob man das auch kann in Brüssel, ist allerdings eine andere Frage.
Fans der endlosen Brexit-Saga brauchen allerdings keine Angst zu haben. Eine wirkliche Pause wird es bei dem Thema nicht geben, auf Schub hin oder her. Das Gezanke wird weitergehen, das ist ziemlich sicher. Das zeigen auch die Reaktionen der britischen Wirtschaft. Einerseits Erleichterung über den Aufschub, andererseits Erschütterung darüber, dass die Zeit der Unsicherheit anhält. Eric Graydon aus London.
Die britische Wirtschaft ist über die Brüsseler Einigung erleichtert. Ein Brexit ohne Abkommen, der sogenannte No-Deal-Brexit, wäre eine Katastrophe für die britische Wirtschaft geworden. Da ist man sich einig. Der Chef des Verbandes der britischen Industrie, John Allen, stellt dann auch in einer ersten Reaktion klar, dass kein Politiker, der bei Verstand sei, einen solchen Austritt befürworten könne.
I can't believe any sane politician would like to do that.
Nur ist der Umstand, dass Großbritannien morgen Nacht nicht die EU verlassen wird, eben nur die halbe Miete. Unternehmen hätten Milliarden investiert, um sich auf einen chaotischen Brexit vorzubereiten, und diese Kosten schlügen auch weiter zu Buche.
People have spent huge sums of money. We're talking about billions of pounds preparing for no deal. I think business will be delighted that there isn't going to be no deal, but those costs, a lot of them are going to continue. People have built up stocks.
Inventar sei gehortet worden, und da es sich nun mal bei der Brüsseler Einigung nicht um eine definitive Verschiebung handle, sondern nur um einen Zeitrahmen, müssten Unternehmen auch weiterhin auf alles vorbereitet sein.
Because this isn't a definitive extension until October the 31st, it's a kind of other things could happen in between. I don't think anyone's going to unwind their preparations. So I think the cost of holding all of that additional inventory is going to continue.
Die Unternehmen müssten also auch weiter Inventar in Reserve halten, um auf einen möglichen chaotischen Brexit vorbereitet zu sein. Der Chef des Verbands der britischen Autoindustrie meldete sich heute Morgen dann auch recht ungehalten, wenn auch nur schriftlich, zu Wort. Es sei völlig inakzeptabel, dass nach mehr als 2 Jahren Verhandlung immer noch nicht klar sei, wie Großbritanniens Beziehung zur EU in den kommenden Wochen und Monaten aussehen würde. Unsicherheit habe bereits große Schäden verursacht, Autofabriken hätten die Produktion eingestellt, Investitionen seien zurückgefahren worden, Stellen wären gestrichen worden, so könne es nicht weitergehen. Auch der Chef des Verbands der britischen Industrie konnte sich dann einen Seitenhieb auf die Politik nicht verkneifen. Es sei doch erstaunlich, sagte er, dass 27 europäische Staaten zu einer Einigung kämen als die britischen Politiker.
I mean, it's astonishing that 27 European countries can agree on things a lot more readily than, frankly, our politicians, you know, and they should take a lesson from the solidarity the Europeans have shown over the last couple of years.
Die britischen Politiker sollten etwas vom Vorbild der Solidarität unter den europäischen Staats- und Regierungschefs lernen.
Reaktion der britischen Wirtschaft zum Brexit-Aufschub. Eric Graydon berichtete aus London. Die Weltbank ist eine internationale Organisation zur Finanzierung von Entwicklungsprojekten mit Sitz in Washington. Sie will beim Kampf gegen den Klimawandel eine führende Rolle spielen. Deshalb fördert sie erneuerbare Energieprojekte in aller Welt. Deshalb will sie sich auch aus der Finanzierung von Kohle und Öl zurückziehen. Dabei scheint die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit allerdings groß zu sein. Das zumindest zeigen Recherchen eines internationalen Journalistenverbundes, an dem auch die Deutsche Welle beteiligt ist. So unterstützt die Weltbank den Bau der weltgrößten Ölraffinerie in Nigeria. Elisabeth Weidt.
Es staubt, die Luft ist heiß, die Arbeiter schwitzen. Hunderte von LKWs liefern hier täglich neue Baumaterialien an und transportieren den Schutt weg. Auf der Baustelle außerhalb von Lagos in Nigeria treffen 2 Superlative zusammen. Im nächsten Jahr soll hier die größte Ölraffinerie der Welt stehen. Gebaut wird sie von Aliko Dangote, der als der reichste Mann Afrikas gilt. Jetzt will er mit Öl noch größere Geschäfte machen. Akpan Ekpo, der Direktor des Westafrika-Instituts für Finanz- und Wirtschaftsmanagement in Lagos, ist skeptisch.
Ich denke, es wäre sehr viel besser, in alternative Energien zu investieren. Das Erdöl ist, wie wir ja wissen, nicht länger nachhaltig oder zukunftsfähig. Alternative Energien dagegen entwickeln sich täglich neu.
Trotz dieser Prognose und trotz internationaler Klimaverträge unterstützt die Weltbank Dangote bei seinem Vorhaben. Sie ist an mindestens 5 der Banken beteiligt, die Dangote Geld für das gigantische Ölprojekt geliehen haben. Zusätzlich hat sie selbst einen Kredit über 150 Millionen Dollar an Dangote gegeben. Das ergab eine internationale Recherche, an der NDR, die Deutsche Welle und die Süddeutsche Zeitung beteiligt waren. Die Weltbank schreibt auf Anfrage:
Der Kredit wurde aufgelegt, um Nigeria dabei zu helfen, die Wertschöpfung seines Rohstoffsektors zu steigern, insbesondere durch Düngemittel.
Der Kredit sei lediglich für die Weiterverarbeitungsanlage der Raffinerie bestimmt. Die Weltbank investiert in zahlreiche ähnliche Projekte. Projekte, die mehr oder weniger direkt mit der Förderung von Kohle, Erdgas oder Erdöl verknüpft sind. So unterstützt sie beispielsweise die Erschließung eines Ölfelds in Kenia, sowie Kohleprojekte in Mosambik und die Erschließung eines gigantischen Ölfelds in Guyana. Eine Analyse der deutschen Umweltorganisation Urgewalt zufolge investiert die UN-Organisation aktuell mehr Geld in fossile Energien als in erneuerbare. 21 Milliarden zu 15 Milliarden Dollar im aktiven Portfolio. Uwe Kikeritz, der entwicklungspolitische Sprecher der Grünen, findet das alarmierend.
Der Einfluss der Weltbank ist gigantisch. Und wenn die Weltbank heute immer noch ganz massiv fossile Energieträger direkt oder indirekt fördert, dann hat das für die Klimaentwicklung katastrophale Folgen.
Die Weltbank weist die Kritik zurück. Allein im Finanzjahr 2018 habe sie 20,5 Milliarden Dollar für den Klimaschutz ausgegeben. Wie viel Geld sie aber konkret in Projekte mit fossilen oder erneuerbaren Energieträgern investiert, sagt die Bank nicht. Uwe Kikeritz lässt das nicht gelten.
Das ist der ganz große Trick der Weltbank. Sie ist ja kaum mehr noch in der direkten Förderung von fossilen Energieträgern beteiligt. Sie bereitet aber das Feld zur Ölförderung vor und das ist der falsche Ansatz.
Deutschland ist einer der größten Anteilseigner der Weltbank. Die Europäer zusammengerechnet kommen auf mehr als ein Viertel der Stimmrechte. Was sie bei der Weltbank-Tagung am Wochenende daraus machen, kann sich auch in den CO2-Emissionen der nächsten Jahre niederschlagen. 2018 jedenfalls sind sie erneut angestiegen.
Auf der gemeinsamen Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in dieser Woche in Washington kann sich der neue Weltbankchef David Malpass erstmals einem größeren Publikum vorstellen. Er betonte, der Kampf gegen die Folgen des Klimawandels sei weiterhin ein wichtiges Ziel der Weltbank. Malpass ist ein Vertrauter von US-Präsident Donald Trump. Ein anderes Thema, das auf der Frühjahrstagung in Washington diskutiert wird, ist die Zukunft des Bargelds. Cash ist auf dem Rückzug, dafür wird zunehmend mit dem Handy bezahlt. Und zwar besonders in Ländern, die als technologisch rückständig und arm gelten. Jan Böschel berichtet.
Wenn es ums bargeldlose Bezahlen geht, sind die Länder in Afrika Vorreiter. In den vergangenen Jahren sind dort Bezahlsysteme entstanden, die auf Mobiltelefonen laufen. Das eröffnet neue Möglichkeiten, erklärte Patrick Niraj, Chef der Zentralbank von Kenia. Er berichtete, viele Transaktionen begannen früh am Morgen von Ladenbesitzerinnen. Alles passiert am Mobiltelefon. Sie leihen Geld, beauftragen den Großhändler, bezahlen ihn, beauftragen dann den Lieferdienst. Dann wecken sie die Kinder und schicken sie zur Schule. Um 6:30 öffnen sie ihren Kiosk mit den Waren bereit zum Verkauf. Das zeige den sozialen Nutzen solcher Systeme. Gleichzeitig sind digitale Bezahlsysteme eine Herausforderung. Niraj sagte, zuerst durfte der Mobilnetzanbieter das Bezahlsystem mit einer Ausnahmegenehmigung betreiben, bevor die Gesetze geändert wurden. Digitale Systeme bedrohen die bisherigen Geldsysteme, die auf Banken, Zentralbanken und umfangreichen Regeln basieren. Die neuen Systeme sind besser. Das ist die Meinung von Jeremy Allaire, Mitbegründer einer Firma für Kryptowährungen.
It's hard for people to grasp a world where they could control their own assets.
Es ist hart für Leute, sich eine Welt vorzustellen, in der sie ihre Vermögen selbst verwalten, ohne eine Bank, in der sie Geld zu jemandem überall auf der Welt schicken können, ohne Risiko und Kosten. Wenn Leute das einmal erleben, dann wollen sie nicht zurück. Allaires Vision ist ein offenes Bezahlsystem ohne zentrale Kontrolle, basierend auf allgemeinen Standards. Banken und Zentralbanken könnten darin eine Rolle spielen, wären aber zunehmend überflüssig. Besonders in Ländern mit Problemwährungen. In Argentinien will ich digitale US-Dollar benutzen und niemand kann mich stoppen. Das schafft Herausforderungen für Regierungen. Für Zentralbanker wie Patrick Niraj geht das zu weit. Digitale Lösungen? Ja, aber es brauche vertrauenswürdige Institutionen. Man will keinen Betrug. Es ist das eine, Dinge im Internet nachzuschauen und das funktioniert. Es ist etwas anderes, die Hälfte seines Geldes zu verlieren. Das ist eine Frage des Vertrauens. Gleichzeitig ist den Zentralbanken klar, dass sie sich dem Wandel anpassen müssen. Die EZB zum Beispiel hat gerade ein neues digitales Bezahlsystem eingeführt, das internationale Überweisungen erheblich beschleunigen könnte. Benoît Cœuré ist bei der EZB für digitale Systeme verantwortlich. Er sagte, wenn das funktionieren soll, müssen wir unsere Komfortzone verlassen und mit anderen Regulierern sprechen. Dazu gehörten Datenschutzbeauftragte, Monopolwächter, aber auch Sicherheitsbehörden. In einer Analyse des IWF heißt es, es sei noch zu früh für endgültige Schlussfolgerungen. Kosten, Risiken und technische Lösungen müssten weiter geprüft werden. Das liegt auch daran, dass sich regional unterschiedliche Systeme entwickeln. In Afrika gibt es die Bezahlsysteme der Mobilfunkanbieter. In China boomt das Bezahlen mit Social Media App. Die US-Amerikaner setzen dagegen auf Kreditkarten.
Mit diesem Beitrag aus Washington sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Christian Stetter, am Mikrofon Andreas Becker. Wir sagen danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.